weil sie das erste Mal darüber spricht, dass wir eben zyklisch sind, dass diese verschiedenen Phasen sehr natürlich sind, dass wir uns nicht jeden Tag gleich fühlen, weil wir einfach auch hormonell quasi fast jeden Tag anders sind. Die Gesellschaft verlangt von uns, dass wir immer gleich sind, jeden Tag. Und das Lustige ist aber, dass auch das Wort Stimmungsschwankungen, ja, das ist ja so
Voll.
ein Wort, wo ich mir schon denke, das ist pathologisiert. Also der weibliche Zyklus generell ist
Absolut.
alles, ist immer irgendein Problem, ja? Und irgendein Syndrom, prämenstruales Syndrom und so Dinge. Also es ist immer alles ein Problem. Wenn man aber sich jetzt anschaut, biologisch gesehen, dann macht das total Sinn, dass wir verschiedene Phasen haben.
Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobic-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung, dein auditives Heilbad.
Hallo ihr Lieben, dank der Quarantäne werden in den nächsten 1 bis 2 Wochen endlich alte, bereits vor Monaten aufgenommene Gespräche das Licht der Welt erblicken. So auch dieses Gespräch mit der lieben Eva Teja. Mit Eva habe ich mich bereits zu Kundalini-Yoga unterhalten. Wer darüber mehr erfahren möchte, scrollt einfach ein paar Folgen zurück. Heute rede ich mit ihr aber zum Thema Frauenwissen. Konkret geht es um den weiblichen Zyklus. Wie Eva selbst sagt, sind wir Frauen zyklische Wesen. Das können wir aber aufgrund von gesellschaftlichen Strukturen kaum ausleben. Ein Zyklus besteht aber nicht nur aus Periode, keine Periode, Periode, sondern in so einem Monat passiert da einiges mehr im Körper. Der Zyklus besteht aus 4 Phasen, in denen wir hormonell bedingt auch immer etwas anders aufgestellt sind. Das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Viele von uns verbinden aber leider Schmerzen mit unserer Menstruation, beziehungsweise sehen sie als etwas eher Negatives. Wie oft hört man von seinen Freundinnen, boah, ich habe solche Krämpfe. Also wir haben das auch so normalisiert zum Teil, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was unser Körper vielleicht damit sagen will. Eva gibt euch aber im Laufe des Gesprächs auch ihre Tipps für eine angenehmere Periode, sagen wir es mal so. Sollte von euch jemand aber wirklich schlimme Schmerzen haben bzw. mit Problemen kämpfen, würde ich euch wirklich empfehlen, sie zu kontaktieren. Sie macht auch Zyklusberatungen und da kann man mit Kräutern echt ganz gut arbeiten. Es würde mir natürlich wahnsinnig helfen, wenn ihr den Podcast abonniert bzw. bewertet. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge mit euren Freunden oder auf Social Media teilt. Ich bekomme auch schon richtig schöne Nachrichten von Hörern und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Das erheitert den Tag dann doch immer. Und jetzt sage ich hoffentlich bis bald.
Ich sitze dann nochmal mit der Eva. Und ich lasse sich jetzt nochmal schnell vorstellen, heute geht es nämlich wirklich mehr in Bezug aufs Thema Frauenwissen.
Hallo,
ja.
Schön, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Eva Teja und ich bin Yogalehrerin, ich bin Meditations- und Achtsamkeitslehrerin und ich mache ganz viel zum Thema Frauenwissen, Frauengesundheit. Ich habe Ausbildungen gemacht zum Thema Vaginal Steaming, also vaginale Dampfbäder, Frauenheilkunde, Zykluswissen und mache momentan eben eine Ausbildung zur Doula und auch Schwangeren-Yoga steht an. Also,
oh, okay.
Genau, meine Idee ist ein bisschen, die Frau von der Menarche in die Menopause zu begleiten.
Ja.
Also wirklich von der ersten Blutung bis zur letzten Blutung.
Mhm.
Und einfach so, ja, die Frau in ihren Körper zu bringen und auf das Thema Frauengesundheit einfach generell mehr Aufmerksamkeit zu legen.
Mhm. Du beschreibst dich selbst als Menstrual Advocate. Was umfasst deine Arbeit in dem Bereich genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das habe ich gewählt in einem Revoluzzer-Moment. Ich finde einfach, dass viel mehr über Menstruation geredet werden sollte und über den weiblichen Zyklus generell.
Mhm.
Wir leben einfach in einer sehr patriarchalen, sehr linearen, sehr strukturierten Gesellschaft.
Ja.
Und für das Weibliche und die weiblichen Qualitäten, dieses Zyklische, die zyklische Natur und auch einfach unsere weiblichen Themen ist nicht so viel Platz. Und ich rede da sehr gerne drüber, ich mache das gerne immer zum Mittelpunkt der Diskussion. Ja.
Ich finde, das ist eh auch voll ein bisschen, Gott sei Dank, eher ein bisschen so ein Trend gerade geworden. Oder Trend, ja, ist halt ja gesagt, aber schon irgendwie, ne? Auch jetzt gerade die Tamponsteuer wurde jetzt gesenkt in Deutschland. Also genau, ich finde, diese Themen bekommen schon immer mehr Aufmerksamkeit, ja, Gott sei Dank.
Ja. Also ich habe mich auch viel schon auseinandergesetzt mit oder getroffen mit Frauen, die schon länger damit arbeiten, mhm, in dem Bereich und die halt seit teilweise den 70er, 80ern schon sich befassen damit. Und jetzt habe ich das Gefühl, es hat so eine Critical Mass erreicht.
Ja, voll.
Es ist wirklich im Kommen, es wird thematisiert, es gibt immer mehr, mhm, Firmen, die auf diesen Wagen aufspringen und die das thematisieren, dass das Blut in der Werbung nicht mehr blau sein muss, sozusagen, ja, wie wir noch aufgewachsen sind.
Oh mein
sind.
Gott, stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen.
Also es ist wirklich, ja, sehr, sehr absurd gewesen, wie wir aufgewachsen sind teilweise. Ja.
Und das macht halt das alles komplett unnatürlich, ne? Also genau, so fremd, nein, einfach.
Sehr hygienisch einfach. Ja. Sehr hygienisch, mhm, und das, mhm, ist was, was man einmal im Monat hat, aber, ja, man redet nicht drüber und, ja, so. Und das Schlimme ist halt, wir Frauen haben auch nicht die Räume, wo wir drüber reden können. Mhm. Und mir ist einfach ganz wichtig, in meiner Arbeit solche Räume zu kreieren, wo die Frauen darüber reden dürfen, wo sie auch in den Einzelsessions, die ich mache, wo ich auch mal ganz genau über den Zyklus rede.
Ja. Ja.
Und wie fühlst du dich während welcher Phase? Und wie ist dein Blut? Wie schaut das aus? Ja. Und so Dinge, weil wir da nie drüber reden, weil das was, mhm, ist, wo wir gelernt haben, dass wir uns schämen müssen dafür.
Ja.
Und ja, also meine Arbeit involviert das alles und dreht sich um Frauengesundheit.
Hat es da bei dir einen bestimmten Auslöser gegeben, wieso du dich mit diesen Themen, sage ich mal, jetzt mehr beschäftigst? Mm. Oder nicht zwingend?
Ja, schon. Also sehr, sehr persönlicher, ja, Grund war das.
Gott,
und zwar,
ja,
ich hatte enorme Menstruationsschmerzen, also, mhm, Krämpfe und mit Schüttelfrost und ja, Übelkeit und so. Und habe das als Teenager nicht gehabt und dann so in der Studienzeit kam das, mhm, und war am Anfang so einmalig, weil ich viel Stress hatte und kam dann aber jedes Monat genauso.
Okay.
Und hat mich einfach ziemlich aus der Bahn geworfen irgendwie.
Ja.
Und ich habe dann lange Zeit geglaubt, das ist eh normal, das hat jede Frau.
Weil man halt auch so drüber spricht, ne? Also so negativ, ja, konnotiert halt, genau, irgendwie alles.
Ja. Und habe dann auch aber geglaubt, irgendwie so von wegen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ich muss keine Schmerztabletten nehmen. Oder ich hatte den Anspruch an mich selbst, ich halte das aus.
Ja.
Ich muss das aushalten und ich hau mir jetzt keine Tabletten rein. Die Tabletten haben eh auch teilweise nicht geholfen, aber es, ja, war so wie, ja, das, da muss ich jetzt durch und das gehört halt dazu. Und auch wirklich so alleine im WG-Zimmer liegend und leidend, ohne dass ich meiner WG-Mitbewohnerin gesagt hätte, was Thema ist oder, mhm, so. Wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, so, wieso habe ich, ja, da nicht was, ja, gesagt? Aber es war halt so dieses, ja, das ist mein Thema, mhm, und das ist irgendwie,
oh Gott, ganz
peinlich furchtbar, oder was, ja, auch immer. Ja, ja. Oder, da redet man halt nicht drüber. So.
Mhm.
Jahre später habe ich herausgefunden, dass es ihr eh ähnlich gegangen ist. Mhm. Also wir hätten da gut drüber reden können.
Ja.
Ja, und dann habe ich mich irgendwann beschlossen, das kann es nicht sein, ich mag, mhm, nicht mehr leiden und es muss auch Lösungen geben, weil,
ja,
ich war natürlich bei Gynäkologen und Gynäkologinnen und die haben immer gesagt, ja, haben sie es schon mit Magnesium probiert?
Mhm.
Dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hilft nur die Pille.
Mhm.
Und,
ja,
das war halt für mich so, nein, ja, die Pille hilft nicht, sondern die Pille unterdrückt das Symptom.
Ja.
Die Pille dreht mir im Endeffekt meinen natürlichen Zyklus ab.
Mhm.
Und die Pille wollte ich nicht nehmen.
Aber voll cool, dass du das damals schon realisiert hast. Weil ich glaube eben, leider, sage ich mal, realisieren das nicht sehr viele Mädels, weil sie es auch gar nicht wissen, so wie du sagst, dass,
ja,
es ein Zyklus tatsächlich ist,
ja,
den du da unterbrichst. Und deswegen dann gut Pflaster drauf, Pille rein und,
genau,
Schmerzen sind,
genau,
weg.
Ja.
Also deswegen.
Na, ich habe die Pille ein halbes Jahr lang ungefähr genommen und,
ja,
dann auch in Eigenregie wieder abgesetzt. Also da war ich immer sehr, sehr.
Ja.
Und die hat mir ja auch Probleme bereitet. Also ich habe dann danach sehr, sehr lange Zyklen gehabt.
Mhm.
Und dann war ich eben so, ich will das nicht mehr. Ich habe mich,
ja,
da überhaupt nicht wohlgefühlt in meinem Körper. Also ich war mir selber total fremd irgendwie.
Mhm.
Ich habe zugenommen, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Und hatte dann so enorme Schmerzen. Und so teilweise, also halt 35, 40 Tage Zyklen, also auch jedes Monat dann,
boah,
wieder so ein, bin,
ja,
ich schwanger oder nicht,
oh Gott,
Stress.
Ja.
Und bin zu den Ärzten gegangen und die hatten keine gescheiten Vorschläge.
Ja.
Ich habe dann begonnen, Mönchspfeffer zu nehmen, der,
mhm,
reguliert den Zyklus ein bisschen.
Voll.
Das hat, ja, dann dazu geführt, dass ich gleich lange Zyklen hatte, von so 35, 36 Tagen, aber immer noch relativ lang.
Ja, relativ lang, ja.
Immer noch die Schmerzen.
Mhm. Weil wenn wir jetzt sagen, circa der, so der, sagen wir es nicht, ideale Zyklus, wie sagen wir am besten, aber 28 Tage ist, sage ich mal, so der Durchschnitt.
Ja, genau.
Also laut 35 ist schon wirklich lange.
Ja, ja. Ne? Also laut Schulmedizin und auch laut TCM sagt man zwischen 28 und 30 Tagen ist ein gesunder Zyklus.
Ja.
Normal ist was anderes, weil so viele Frauen verschiedene Zyklen haben, kürzere, längere.
Ja, ja.
Aber man sagt, ab 35 plus nennt man das Oligomenorrhoe, und das ist ein Begriff für eher längere Zyklen, ja, oder eher auch diese Tendenz zu ausbleibenden Blutungen vielleicht oder so in die Richtung. Und ich habe keine Lösungen gefunden von Seiten der Schulmedizin.
Ja.
Habe dann angefangen, viele Bücher zu lesen. Eines davon ist von Miranda Gray, das Der rote Mond, und das hat mich sehr initiiert in das Ganze dann, weil sie das erste Mal darüber spricht, dass wir eben zyklisch sind, dass diese verschiedenen Phasen sehr natürlich sind, dass wir uns nicht jeden Tag gleich fühlen, weil wir einfach auch hormonell quasi fast jeden Tag anders sind.
Das ist auch was, das habe ich jetzt irgendwie erst kürzlich gelernt, so für mich selber, eben, dass es halt nicht natürlich ist, dass man halt auch Stimmungsschwankungen, dass man das auch zulässt, weil es halt einfach in unserer Natur ist. Wir haben uns das halt zum Teil so absprechen lassen von eben diesen Strukturen, die halt heutzutage in place sind. Also
die Gesellschaft verlangt von uns, dass wir immer gleich sind, jeden Tag.
Ja.
Und das Lustige ist aber, dass auch das Wort Stimmungsschwankungen, das ist voll. Ja, so ein Wort, wo ich mir schon denke, das ist pathologisiert. Also der weibliche Zyklus generell ist, alles ist immer irgendein Problem.
Ja.
Und irgendein Syndrom, postmenstruales, prämenstruales Syndrom und so Dinge. Also es ist immer alles ein Problem. Wenn man aber sich jetzt anschaut, biologisch gesehen, dann macht das total Sinn, dass wir verschiedene Phasen haben.
Ja.
Dann macht das total Sinn, dass wir sogenannte, unter Anführungsstriche, Stimmungsschwankungen haben.
Ja.
Weil wir reagieren müssen und wir als Frauen auch sehr schnell abschätzen können müssen, wie ist das Gegenüber drauf. Ja? Wir müssen sehr empathisch sein können und sehr, also verschiedene Emotionen lesen können als Frauen. Weil wir Kinder aufbringen. Das hat so einen biologischen Hintergrund. Und deswegen macht es total Sinn, dass wir eigentlich hormonell uns alle paar Tage oder ändern. Und dass das einfach ein zyklisches Leben ist.
Ja.
Und das wird uns mit der Pille total abtrainiert. Ja?
Also,
oder mit der Pille ist es einfach ein Ausschalten, und da täuschen wir dem Körper vor, wir sind schwanger. Und dann gibt es eine Abbruchsblutung. Und
das
dann,
ist so verrückt, wenn man sich das überhaupt eigentlich mal, sage ich mal, vor Augen führt.
Und diese Abbruchsblutung ist ja keine natürliche Menstruation.
Ja, das kommt auch noch
dazu. Und aus diesem Grund brauchen wir sie eigentlich gar nicht. Also wenn man die Pille nimmt, kann man sie durchnehmen auch gleich, so ungefähr.
Ja.
Weil es ist einfach dann kosmetisch das Schöne, dass man halt so tut, als würde man noch bluten, aber kann man sich eigentlich auch sparen, ja.
Komplett.
Und ja, ich habe dann einfach begonnen, sehr viel mich damit auseinanderzusetzen, und habe dann relativ schnell meinen ersten Frauenkreis gehalten, vor ungefähr 5 Jahren, weil ich gemerkt habe, es gibt nicht wirklich viel für Frauen in meinem Alter auch.
Ja.
Und ich muss dieses Wissen irgendwie weitergeben. Und so habe ich begonnen, dass ich Frauenkreise gehalten habe und dass ich dann Workshops gegeben habe. Und dann habe ich weitere Ausbildungen gemacht, auch in Frauenheilkunde. Und die haben mich immer mehr auseinandergesetzt mit dem Thema, und es hat dann reingespielt in meine Yoga-Angebote und habe gemerkt, ich möchte einfach mit Frauen arbeiten und ich möchte wissen, wie funktioniert der Beckenboden und wie ist das anatomisch bei uns Frauen, ja, und habe mich viel beschäftigt einfach damit.
Und wer sind so, sage ich mal, die Frauen, die da zu dir kommen? Haben die meistens bestimmte Probleme, oder wie hilfst du da konkret?
Also ich biete Einzelsitzungen an, wo ich zum Thema Zykluswissen arbeite. Das heißt, ich gebe sehr viel Wissen weiter, wie sind unsere verschiedenen Phasen, was ist quasi zu erwarten, und auch schaue, was ist für ein Wissen da, und mit den Frauen auch ein bisschen erarbeite, wie können sie mehr mit ihrem Zyklus leben, mehr in ihre Weiblichkeit kommen. Und dann schaue ich auch, gibt es beim Thema Menstruation Probleme?
Ja.
Gibt es da gewisse Wünsche? Viele Frauen, die zu mir kommen, haben ein Thema mit dem Zyklus. Also entweder sie haben das Gefühl, sie würden gerne mehr mit ihrer Weiblichkeit in Kontakt kommen, sie übergehen ihre eigenen Grenzen, so Dinge. Oder sie haben einen sehr kurzen Zyklus oder einen sehr langen Zyklus oder gar keine Menstruation, waren auch schon Frauen bei mir. Es gibt Frauen, die sagen, sie haben irgendwie immer wieder Infektionen oder sie haben Zysten oder was auch immer und sie wollen sich das auf energetischer, also aus energetischer Sicht mal anschauen. Ja. Ich bin ja Energetikerin und wir schauen dann auch einfach, was ist so das Thema, das darunter liegt oder was beschäftigt sie eigentlich so ein bisschen. Und was ich halt, meine Methode ist eben, dass ich sehr viel dann arbeite mit Meditationen, mit Innenschau, herauszufinden, okay, was will mir mein Körper eigentlich sagen?
Boah.
Und sehr viel auch arbeite damit, einfach mal eine Self-Care-Routine sozusagen zu etablieren, zu schauen, hey, wie hörst du deinem Körper eigentlich zu?
Ja.
Und beschäftigst du dich mit dir selber?
Ja.
Und das machen wir dann Schritt für Schritt und es ist schön, dass die Frauen einfach jemanden haben, wo sie zeigen können, dass sie, also ich halte sie ja dann auch an der Leine sozusagen und sage, naja, wir halt machen das Hand, aus und macht quasi, du kriegst eine Hausaufgabe und das ist ganz gut, weil dann hast du auch jemanden, mit dem du den Prozess besprechen kannst. Und wenn es jetzt wirklich konkrete Schmerzen gibt oder Probleme gibt, dann arbeite ich auch gerne mit den vaginalen Dampfbädern. Mhm. Da habe ich eine Ausbildung gemacht in den USA und mache eben gerade weiter eine 2-jährige Ausbildung. Und
da arbeitest du dann mit bestimmten Kräutern oder zusammen, die dann quasi helfen?
Mhm. Ja.
Okay.
Also da empfehle ich dann immer eine Kräutermischung, die angepasst ist auf die jeweilige Frau. Das ist sehr individuell und da mache ich eine ganz genaue Zyklusanalyse nach der TCM.
Okay.
Also da wird dann wirklich geschaut, wie lang ist der Zyklus, gibt es Ausfluss, wie ist die Farbe der Blutung, wie lange blutet die Frau, gibt es sonstige Themen, wo sie Probleme hat und.
Ja, das ist eh auch so ein Thema, weil ich glaube, viele Leute vergessen halt, dass die Menstruation auch wirklich ein Spiegel unserer Gesundheit sein kann, wenn man halt weiß, auf was man achten muss. Nur das wissen wir halt alles nicht mehr, ebenso wie du auch angesprochen hast, Zervixschleim, was bedeutet quasi die Konsistenz oder die Konsistenz? Was würdest du sagen, was kann man da vielleicht so deuten, wenn man es weiß, auf was man achten muss oder was kann mir meine Menstruation vielleicht sagen, wenn ich weiß, auf was ich schauen muss?
Also die Menstruation ist definitiv ein Spiegel für unsere Gesundheit als Frauen und ich finde es schade, dass so wenig Ärzte und Ärztinnen das bewusst ist und dass viele einfach den Zyklus komplett außer Acht lassen, auch wenn sie Medikamente verschreiben zum Beispiel, auch wenn sie Frauen ins Labor schicken wegen Blutwerten oder so Dingen oder auch Hormonstatus. Das macht einen Unterschied, wo ich in meinem Zyklus bin. Und das zu wissen und auch zu wissen, okay, hat die Frau irgendwie zu wenig Östrogen oder zu viel Östrogen oder erste Zyklushälfte, wie lang ist die zweite Zyklushälfte, das macht eine große Rolle. Und auch wenn man die Menstruation anschaut, wenn sie sehr lange blutet, dann kann es auch ein Zeichen sein. Ja? Wenn sie sehr kurz blutet, kann es ein Zeichen sein. Das heißt, aus der TCM-Sicht wollen wir eine Menstruation, die 4 Tage lang ist und anfängt mit frischem rotem Blut und aufhört mit frischem rotem Blut.
Ja.
Es gibt viele Frauen, die zum Beispiel Schmierblutungen haben, also so braunes Blut, klebriges Blut. Das ist oft ein Zeichen, dass die Gebärmutter es irgendwie nicht geschafft hat, sich wirklich gut zu reinigen.
Ja.
Ja? Und das liegt oft daran, weil wir nicht Ruhe geben während der Menstruation. Mhm. Die Menstruation ist eine Zeit, wo wir uns zurückziehen sollten, wo wir mit uns sein sollten, wo wir gut auf uns schauen, wo wir viel ruhen, viel schlafen, warmes Essen, generell uns warm halten, wenn uns das gut tut. Und das machen wir nicht. Wir gehen dann wandern oder eine Radtour machen oder einen Marathon oder laufen
oder sowas. Supercycle oder was auch immer. Ja.
Genau.
Ja.
Und ignorieren das komplett.
Mhm.
Und dadurch kann es dann halt auch sein, dass die Menstruation irgendwie länger dauert oder dass wir viel, viel mehr bluten, weil wir uns einfach total verausgaben. Und der Körper sagt eigentlich schon, hey, stopp, ich brauche eine Pause. Und wir hören einfach nicht drauf und hauen uns eine Schmerztablette rein.
Mhm.
Das heißt, ich kann sehr viel sagen, wenn ich die Menstruation anschaue.
Ja.
Und mir ist immer ganz wichtig, dass die Frauen lernen, gut auf sich zu schauen während der Menstruation.
Mhm.
Braunes Blut zum Beispiel ist immer auch ein Zeichen. Blut wird braun, wenn es stockt und wenn es quasi alt wird, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn wir viel Kaltes essen oder eben bauchfrei rumlaufen oder so Dinge oder die Durchblutung einfach nicht gefördert ist im Becken, viele von uns im Westen haben einfach eine Stagnation im Unterbauch, dann führt das oft zu braunem Blut oder zu Schmierblutung. Das heißt, viel, viel warm halten, viele Tees trinken. Man kann auch sehr viel machen mit Frauenkräutern eben, mit Frauenheilkräutern. Ja. Wie Schafgarbe oder Frauenmantel. So der Klassiker. Ja. Der ist eine wunderbare Pflanze. Ich habe die auch im Balkon stehen. Ja. Für meinen Eigenbedarf.
Sehr nett.
Ja. Und da kann man einfach sehr viel machen.
Ja, nein, spannend, ja. Weil wir es jetzt schon kurz ein bisschen angesprochen haben. Ich glaube, wenn du sehr viele Leute fragen würdest, sagen die, ich habe da meine Tage und dann irgendwann habe ich wahrscheinlich meinen Eisprung und was da dazwischen ist oder dass da überhaupt was dazwischen ist, habe ich eigentlich keine Ahnung. Also sehr viele Leute, glaube ich, wissen gar nicht, dass der Zyklus tatsächlich mehrere Phasen hat als jetzt nur Menstruation und Eisprung. Mhm. Und da gibt es auch so ein schönes Jahreszeitenbeispiel. Vielleicht, dass wir es da kurz durchreden für alle, die vielleicht noch nicht so viel zu dem Thema gehört haben. Ja. Und auf was man da eben in der jeweiligen Phase schauen soll. So wie du eben gesagt hast, Menstruation, Ruhe, Innenschau.
Ja. Also medizinisch gesehen sind es zwei Phasen. Wir haben quasi die Phase vor dem Eisprung und die Phase nach dem Eisprung.
Ja.
Richtet sich am Eisprung. Und als Grundlage, das Basiswissen, nehme ich jetzt einmal an, dass wir aufzeichnen den Zyklus. Es ist wichtig, dass Frauen nicht nur sagen, ja, ungefähr einmal im Monat, sondern um den Zyklus auch analysieren zu können, ist es schon wichtig zu wissen, wie lange ist der Zyklus. Mhm. Das heißt, am ersten Tag der Blutung, und damit meine ich frisches rotes Blut, das ist der Tag der...
Das Tag 1.
Ja, der erste Tag des Zykluses. Ja. Weil manche fangen an, schon mit Schmierblutung aufzuschreiben oder... also Spontanblutungen oder nur so leichtes rotes Blut ist noch nicht Tag 1. Tag 1 ist wirklich, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt geht's
jetzt,
los.
Ja, voll. Ja? Ja.
Und aus der medizinischen Sicht haben wir dann eben die erste Phase bei einem ungefähr 30-Tage-Zyklus, sagen sie 14 Tage oder 16 Tage und dann die zweite Hälfte ungefähr 10, 12, 14 Tage sowas. Mhm. Ja, also sehr so halbiert eigentlich. Ja. Was auch wieder sehr, würde ich jetzt mal sagen, irgendwo eine männliche oder patriarchale Sichtweise ist auf den Zyklus. Weil sobald der Zyklus sich verändert, stimmt das nicht mehr.
Ja, ja, voll.
Diese Proportion. Mhm. Das heißt, eigentlich aus einer energetischen Sicht und schon auch, wenn man hormonell schaut, haben wir eigentlich vier Phasen.
Ja.
Ja? Wir haben die erste Phase, ist die Phase der Menstruation, die eben so 4, 5, 6 Tage dauert. Bei manchen Frauen eben auch länger, bei manchen kürzer. Und das ist eine Phase der Innenschau und das ist, können wir sagen, der Winter.
Voll.
Der innere Winter, wo wir uns zurückziehen, wo wir reflektieren, wo wir loslassen und wo etwas in uns stirbt und abgeht. Und es ist energetisch genial, weil wir können ausmisten.
Ja.
Ich habe jedes Monat die Lust auszumisten und zu putzen und wirklich so, das brauche ich nicht mehr und raus damit und so. Und ich nutze das auch. Inzwischen weiß ich das schon, ich plane das im Kalender immer ein. Okay, Menstruation, wenig arbeiten, Zeit für mich haben und ausmisten.
Ja.
Und das macht energetisch einfach auch Sinn, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, okay, es gibt Themen in unserem Leben, die wir loslassen wollen, dass wir das auch dann mit der Menstruation wie gemeinsam
auch viel Tagebuch schreiben und alles Mögliche so in die Richtung.
Genau. Und sich wirklich was Gutes tun.
Ja.
Und da kann man auch im Monat davor oder dann während der Menstruation schauen, dass man sich die Lieblingsschokolade zurechtlegt und eben einen guten Frauentee und so Dinge. Und dass man sich vielleicht auch einen Brief schreibt für die nächste Menstruation über sich selber, wie es einem geht oder so. Also da gibt es ganz viele nette Rituale, die man machen kann.
Sehr fun.
Und dann nach der Menstruation, also während der Menstruation, ist es so, dass unsere Hormone auch sehr, sehr im Keller sind. Ja? Unser Immunsystem ist auch ein bisschen geschwächt dadurch.
Ja.
Deswegen tendieren wir oder neigen wir dann auch zu, dass man da auch dann zusätzlich noch krank wird, weil wir einfach anfälliger sind.
Ja. Auch eben weniger Energie für Sport und sonstiges theoretisch.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Also ich empfehle eigentlich keinen Sport zu machen während der Menstruation. Mhm. Ja? Sondern spazieren gehen, vielleicht ein bisschen Yin-Yoga, wenn man möchte. Und ansonsten einfach mal ruhen.
Ja.
Ist auch okay. Wir sind so leistungsgetrieben. Ja. Es ist voll in Ordnung, mal 4 Tage nichts zu machen. Und vor allem, es unterstützt ja auch den Blutfluss, wenn wir, wenn wir ruhig sind und sondern wir dann nicht Kraft brauchen woanders.
Das finde ich auch gut zu wissen. Das war mir irgendwie auch nicht so bewusst, dass es ja doch auch unterstützend ist, wenn ich mal wirklich kurz Ruhe gebe. Ja.
Also generell das Becken zu bewegen und so ist schon gut. Man kann auch tanzen oder sowas oder eben spazieren gehen. Man muss jetzt nicht nur die ganze Zeit liegen.
Nein, ja gut.
Und eben warm halten ist wichtig, aber man nicht sich auspowern. Mhm. Weil dann braucht der Körper wieder Kraft woanders, obwohl er eigentlich gerade dabei ist, loszulassen. Und auch diese Energie soll ja nach unten gehen und nicht, dass wir wieder Energie nach oben bringen, nach oben ziehen.
Man verliert ja auch, sage ich, die ganzen Mineralstoffe, so Eisen und Magnesium ein bisschen, oder? Während der Menstruation.
Also wir einfach durchs Bluten. Wir verlieren einfach viel Blut. Ja. Und das muss ja dann auch wieder aufgebaut werden. Und das ist ja auch anstrengend für den Körper.
Ja.
Also viel Blut, wir verlieren.
Ja. 2 Teelöffel oder so, das habe ich erst letztens gelesen. Wir verlieren
so, weiß ich es noch aus, ich glaube 60 Milliliter oder so.
Okay,
oder? Oder ist das eh schon zu viel? Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen.
Ja.
Relativ wenig, eigentlich.
Eigentlich,
aber es ist natürlich Schleimhaut und es ist einfach eine Arbeit. Ja. Mhm. Man merkt es ja eh, die Gebärmutter, bei manchen krampft sie so ein bisschen, es ist so ein, ich will was raushaben.
Mhm. Nächste Phase.
Nächste Phase.
Ja. Frühling.
Der Frühling, genau. Ja. Die Östrogene steigen an, langsam, und wir merken, ah, okay, wir kriegen wieder mehr Energie. Mhm. Die Energie kommt langsam zurück. Und das ist so die Phase, wenn man es vergleicht mit dem Frühling, wo es so wieder sprießt und wo wir oft auch wieder mehr Ideen haben. Mhm. Und wo wir...
Da wird ja quasi die Gebärmutterschleimhaut wird wieder aufgebaut, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Also es ist wirklich so, wie das Haus ist geputzt und jetzt geht es wieder dran, es neu einzurichten und so.
Ja.
Und das ist einfach, das finde ich eine super Phase, um viel weiterzukriegen. Da kann man uns vielleicht auch am ehesten so ein bisschen mit den Männern vergleichen, weil da sind wir wirklich, da haben wir Kraft. Und da ist es super, wenn wir unsere Projekte pitchen und wenn wir einfach Gas geben. Ja, da haben wir auch eine gewisse Form von Klarheit und von gesunden Egoismus, sage ich jetzt mal. Da können wir gut für uns selbst einstehen. Das ist eine Zeit, wo wir eher auch nach außen gehen können, ja, wo wir irgendwie sagen, hier, hallo, hier, Welt, hier bin ich wieder, so ungefähr. Und dann steigen die Östrogene immer weiter an, Richtung Eisprung gehend.
Ja.
Und diese Phase kann aber beliebig lang dauern. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das mitteile, weil manche Frauen glauben, die erste Phase ist 14 Tage. Und Eisprung kommt am Tag 14.
Ja.
Und das stimmt nicht. Ja. Der Eisprung kann an Tag 8 kommen und der Eisprung kann an Tag 45 kommen, wenn du einen sehr langen Zyklus hast. Ja, also die erste Zyklusphase, die kann unterschiedlich lang sein.
Es ist halt dann gefährlich, wenn man versucht, schwanger zu werden, nicht, und man glaubt, das ist Tag 14 und das ist aber halt tatsächlich nicht so.
Genau, also wenn man versucht, schwanger zu werden, dann ist es sowieso gescheit, wenn man den Zyklus genauer beobachtet.
Ja.
Auch spannend, weil du zuerst den Zervixschleim angesprochen hast. Ich sage auch immer, der Unterschied zwischen Zervixschleim und Ausfluss ist der Zervixschleim verändert sich.
Ja.
Und mit dem Zyklus mit den Östrogenen mit. Und der ist gesund. Das ist was ganz Natürliches. Der wird dann eben Richtung Eisprung hin auch so wie Eiklar.
So zähflüssig ein bisschen, ne?
Ja, genau, Spinnbar nennt man das auch. Mhm. Und Ausfluss ist eher krankhaft, ja. Und ist so ein Zeichen von irgendwas passt nicht ganz. Mhm. Und das ist oft so, dass es ständig ist, ja.
Ja.
Und es ist manchmal auch weißlich oder gelblich oder grünlich oder so. Aber Zervixschleim ist ganz normal und wir reden da nie drüber. Deswegen haben die Frauen das Gefühl, oh Gott, ich habe Ausfluss und ich muss...
Ja, vor allem das Ding ist, ich habe mich eben begonnen, ein bisschen so mit diesem Thema so Menstruation, sage ich mal, auseinanderzusetzen. Gut, dann wusste ich zumindest schon ein bisschen so was über meine Menstruation tatsächlich. Und dann wusste ich wirklich ewig lang nicht, dass eben so Zervixschleim, dass man das auch beobachten kann und soll. Und dass der das eben zum Beispiel hinweisen darauf kann, okay, ich habe jetzt bald meinen Eisprung, ZB. Ja. Also, und das sind auch so Sachen, die wusste ich nicht.
Ja.
Und wenn man eigentlich wieder, wenn man weiß, dass man darauf achten muss, kann man da eben auch eigentlich relativ natürlich seinen Zyklus bestimmen irgendwie, ne? Im Endeffekt.
Ja, und du kannst eben, wenn du den Zervixschleim beobachtest, auch sehen, okay, jetzt bin ich fruchtbar.
Ja, genau.
Der Zervixschleim ist ein Zeichen von Fruchtbarkeit, weil der Schleim den Spermien ermöglicht, länger zu überleben und schneller zu schwimmen.
Ja.
Die Biologie will einfach, dass wir ihn fortpflanzen. Und das ist eine sehr schöne Kooperation irgendwo. Mhm. Ja. Und wenn wir dann Richtung Eisprung gehen, dann nimmt das Östrogen eben zu und erreicht seinen Peak, das ist sein Höhepunkt. Da haben wir eben dann diesen spinnbaren Zervixschleim, der manchmal sich auch anfühlt wie total nass oder feucht oder so. Ja, also so glitschig.
Ja.
Bei manchen Frauen. Und der Eisprung ist wirklich so, finde ich, diese Phase so voll rausgehen, voll strahlend sein. Meistens haben wir dann schöne Haut und wir fühlen uns ganz toll und sexy. Und es ist wirklich so Zeit zu flirten und
rauszugehen. Du bist halt fruchtbar gerade, ne?
Du bist fruchtbar. Und wirklich biologisch gesehen ist es so dieses, geh raus und finde jemanden, mit dem du dich fortpflanzen kannst ein bisschen. Ja? Die riecht noch gut, von den Pheromonen her. Ja. Es ist wirklich, wie glänzt, also die Haut glänzt, die Haare, es ist alles super.
Ja.
Und Östrogene machen uns auch so... ja, also dass es ein bisschen fülliger ausschauen, sage ich jetzt mal. Also strahlend eben.
Ja.
Ja? Damit wir jemand Guten anziehen auch.
Ja.
Und das ist auch so diese Zeit von eben Sommer, sage ich jetzt mal. Ja, Fülle ist da. Das heißt, wir haben auch oft Lust auf Sex dann. Und gleichzeitig ist es so, dass auch diese mütterliche Qualität oft so ein bisschen rauskommt. Ich merke das bei mir immer selber, dass ich dann, wenn ich mit Freunden rede, auch oft so das Gefühl habe, ich muss die jetzt so ein bisschen bemuttern oder so besonders lieb zu ihnen sein oder sie bekochen wollen oder so Dinge. Ja. Ja, also da kommt so diese Qualität oft raus. Und es ist total cool, das zu beobachten und auch zu wissen, okay, der Eisprung dauert ja nicht sehr lange. Ja,
ja, voll.
Also wenn der Eisprung ist, das Ei ist ungefähr 12 bis 24 Stunden fruchtbar eigentlich, oder befruchtbar.
Aha.
Und so diese Zeit energetisch davor und danach sind vielleicht so 3-4 Tage, leider nur, werden wir uns so wahnsinnig toll fühlen. Aber das ist eine super Zeit, weil wir auch so eine tolle Anziehungskraft haben, um zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung zu machen. Ja. Weil da wird uns das niemand abschlagen können, wenn wir gut präsent sind und mit so einer Ausstrahlung und einfach selbstsicher sind. Wir sind auch sehr selbstsicher.
Selbstsicher,
einfach,
cool.
Ja. Genau. Und dann ist auch sehr spannend, dass wir auch redseliger sind. Das heißt, wir reden gerne mehr und wir sind gern geselliger und wir wollen noch rausgehen.
Sehr sozial einfach.
Wir sind sehr sozial, genau. Und das sind so die ersten zwei Phasen. Also Frühling und Sommer ist wirklich so rausgehen und sozial sein und Zeit mit anderen Menschen verbringen.
Ja.
Und dann nach dem Eisprung fällt das Östrogen ab und das Progesteron beginnt stärker zu werden und zuzunehmen. Und das Progesteron wird vom Gelbkörper produziert. Also wir haben ein Eibläschen, in dem die Eizelle ist und dieses Eibläschen springt, der Eisprung sozusagen.
Okay, ja.
Und aus diesem Bläschen entwickelt sich dann der Gelbkörper.
Okay.
Und Progesteron, Progestare für das Leben, ist eigentlich das, was dann auch zur Plazenta werden könnte und was im Endeffekt das Kind dann ja auch nährt.
Ja,
ja. Ja? Und das ist so die Phase des Herbstes, wo wir schon merken, okay, jetzt geht es irgendwie mehr nach innen, es ist mehr Innenschau, wir sind mehr am Reflektieren. Wir wollen vielleicht nicht mehr so auf Riesenpartys gehen, sondern eher so nur noch gemütlich zusammensitzen mit ein paar engen Freunden. Und das ist so auch die Zeit ein bisschen der Kreativität oder der Magie, wo wir, wenn wir jetzt nicht ein Kind kreiert haben sozusagen, diese Energie anders nutzen können.
Ja, cool. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja.
Und diese Phase des Herbstes hat ein Ablaufdatum. Und das ist das Spannende. Das heißt, wenn du einen Zyklus hast von 25 Tagen oder wenn du einen Zyklus hast von 70 Tagen, die Phase des Herbstes, also die Phase zwischen Eisprung und Menstruation, ist quasi ungefähr immer gleich lang. Und zwar sagt man so zwischen 10 und 17 Tage maximal, weil der Gelbkörper einfach irgendwann aufhört, Progesteron zu produzieren und dann beginnt die Menstruation. Außer wir sind schwanger. Dann natürlich nicht.
Dann nicht, ja.
Genau. Und das ist halt, der Herbst ist, finde ich, eine total schöne Qualität, eine sehr, sehr schöne Phase, wo wir eben schon mehr nach innen kehren und uns wieder mehr mit uns selbst beschäftigen können. Und es ist oft auch die Phase, diese klassische PMS-Phase. Ja?
Ja, ja.
Und PMS ist auch sowas, finde ich, was halt typisch westlich wieder zu einem Problem gemacht wurde.
Ja.
Prämenstruelles Syndrom. Ich finde, es ist eigentlich eher so eine prämenstruelle Sensibilität. Natürlich kann es sein, dass man auch Probleme hat. Das will ich jetzt nicht den Frauen absprechen, die sagen, sie haben wirklich massive Kopfschmerzen oder sie haben irgendwelche körperlichen Probleme. Aber so diese, unter Anführungsstrichen, Stimmungsschwankungen, die dann Probleme machen, wo wir dann zickig sind oder es gibt ja 100.000 schöne Worte, die Frau beschreiben in dieser Phase. Das finde ich normal. Und es ist gesund, dass wir mal sagen, stopp, mir reicht's und ich will jetzt meine Ruhe haben, weil ich möchte eigentlich Zeit mit mir verbringen.
Ja, ja.
Und der Körper weiß irgendwo, der checkt ja, wir sind nicht befruchtet worden. Das heißt, das ist eine Phase, wo wir dann merken, wir müssen nicht verantwortungsvoll sein für uns selber und jemand anderen. Wir müssen nicht weiterhin die liebe Mami sein.
Ah, spannend, ja.
Sondern wir können endlich mal unsere Meinung sagen.
Mhm, okay.
Und es ist auch so, das Östrogen ist auch so, das lullt unsere Nerven so ein bisschen ein, also hüllt uns ein und ist so, macht uns ein bisschen sanfter und freundlicher und so. Mhm. Und beim Progesteron kommt dann halt so das raus, wie wir wirklich sind, unter Anführungsstrichen manchmal, dass wir unsere Grenzen setzen können und dass wir Dinge, die wir in der ersten Phase vielleicht locker hingenommen hätten, jetzt sagen, nein, taugt uns nicht, ja. Und das heißt, da ist sehr viel Klarheit. Das Problem ist dann oft, wenn Frauen Frust haben oder eben sich übergehen haben lassen, ihre eigenen Grenzen wurden übergangen, sie sind nicht zu sich gestanden in der ersten Zyklushälfte.
Kommt dann da eventuell ungut raus quasi.
Kommt
da
raus. Mhm. Und wen erwischt es? Meistens den Partner oder die Partnerin.
Ja.
Also in meiner Erfahrung erwischt es immer so die Männer in meinem Umfeld, wo ich dann einmal kurz unfreundlich bin. Und ich merke, Frauen gegenüber bin ich das nicht so. Ja, das ist ganz lustig. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Und es gibt auch Phasen, wo wenn ich ausgeglichen bin, merke ich auch, dass das überhaupt nicht schlimm ist, die Phase. Und dass ich einfach sehr klar bin, aber dass ich weiß,
ich bin ja Gott sei Dank relativ gesegnet oder allgemein.
Ja. Aber es gibt Frauen, die spüren das sehr, sehr stark.
Ja.
Und da denke ich mir, ist wirklich wichtig zu überlegen, was will ich wirklich?
Mhm.
Und nichts zu machen, worauf man keine Lust hat. Weil dann wird man unausstehlich.
Ja.
Das ist halt das. Ja, und dann geht es wieder los mit dem Winter und mit der Menstruation.
Von vorne.
Genau.
Ja, perfekt.
Und deswegen sind wir zyklisch.
Und wie beobachtest du deinen Zyklus selber?
Ich mache es ganz klassisch mit dem Kalender.
Ja.
Also mit dem Kalender, ich schreibe mir einfach rein Tag 1 und Tag 10 und Tag 20 und dann Tag 28 und dann weiß ich schon, okay, jetzt kommt sie dann bald wieder.
Okay.
Und ich verwende die natürliche Empfängnisregelung als Verhütungsmethode.
Mhm.
Und da gibt es eine Tabelle, wo ich dann noch eintrage, wo ich bin. Und da kann ich genau eintragen, wie ist mein Schleim, dadurch Temperatur messen. Und da schreibe ich generell alles auf, was mir irgendwie so auffällt.
Und dann weißt du, okay, an den Tagen bin ich fruchtbar, an den Tagen bin ich es nicht.
Ja,
dadurch.
Genau.
Ja.
Genau. Und das Spannende ist halt auch, man kriegt ein wahnsinnig gutes Gefühl für seinen Zyklus.
Mhm.
Und ich weiß dann auch schon, jetzt bin ich in der Phase und ich versuche mir, ich bin selbstständig, ich habe den Luxus, ich versuche mir das dann auch wirklich projektmäßig oft so zu legen, dass ich weiß, heute bin ich kurz vorm Eisprung, es ist super für einen Podcast, ich kann reden ohne Ende so Dinge zum Beispiel, das finde ich super praktisch.
Ich glaube, wir sind relativ gleich, ich bin nämlich auch circa da, deswegen von dem her,
Und es gibt, also ich habe als Teenager auch schon angefangen, nur so mit in so einem kleinen Kalender, Zykluskalender und habe das halt immer eingetragen.
Echt? Okay.
Ich habe das so gelernt von Mama oder Frauenärztin, ich weiß nicht mehr genau. Und habe deswegen eigentlich Zyklusaufzeichnungen, seit ich meine Regel habe.
Spannend.
Und das ist aber wirklich wichtig, vor allem auch eben für so Analysen, für Zyklusanalysen ist es praktisch zu sagen, okay, wo gab es dann mal eine Veränderung oder zu schauen, was hat vielleicht geholfen, wenn man Probleme hatte oder so, ja. Also das Mindeste ist, finde ich, dass man einträgt, wann ist Tag 1 gewesen im Kalender, weil dann kann man es nachzählen, wie lange war der Zyklus, auch wenn man schauen möchte, ob man zu längeren Zyklen tendiert oder zu kürzeren Zyklen. Und dann gibt es natürlich inzwischen auch schon so Apps und so Dinge.
Ja, das mache ich. So mache ich.
Genau. Also
ich habe das so einen Basalthermometer.
Ah, das machst du. Okay.
Mhm. Und das ist auch schon, ich bin eigentlich normalerweise nicht so ein großer Bluetooth-Fan, aber da bin ich faul, weil man soll es ja gleich in der Früh machen.
Ja, genau,
vom Aufstehen. Und deswegen habe ich da so einen Bluetooth-Basalthermometer von Ovi, heißt das. Und da habe ich halt auch eine App dazu.
Ja.
Dann wird die Temperatur gleich übertragen und dann trage ich halt noch quasi Zervixschleim etc. ein und dadurch sagst du mir dann, okay.
Okay.
Jetzt bist du gerade fruchtbar oder jetzt nicht.
Genau.
Und das ist halt ganz gut zu wissen.
Ja.
Ich finde es auch allgemein einfach so gut zu wissen, weil also ich wusste wirklich zum Teil früher nicht einmal, wann bekomme ich meine Tage.
Mhm.
Also so circa vielleicht, aber also ich wusste nicht wann und jetzt weiß ich das wirklich halt immer. Das ist halt schon angenehm. Also
das ist sehr wichtig. Ich finde, wenn man sich mehr mit dem Zyklus auseinandersetzt, dann spürt man das auch. Dann merkt man so, okay, jetzt könnte es dann langsam losgehen oder so. Ja. Und man hat diese Verlässlichkeit, okay, ich weiß, meine Zyklen sind so und so lange, also soll es ungefähr da und da kommen. Ja. Man weiß dann auch, hoppla, die Blutung war zum Beispiel keine Menstruation, sondern vielleicht eine Zwischenblutung. Das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden, vor allem, wenn man natürlich verhüten möchte.
Voll.
Und auch finde ich ganz wichtig, nochmal um zurückzukommen zu den Apps, ist vor allem, wenn man auch das mit Temperaturmessen kombiniert. Die App macht eine Voraussage basierend auf einer Schätzung von den vorherigen Zyklen. Das heißt, wenn dir die App sagt, du bist jetzt fruchtbar, ist es kein hundertprozentiges Muss. Und wenn sie dir sagt, jetzt kannst du schon, jetzt bist du nicht mehr fruchtbar, ist es auch kein fixes, hundertprozentiges
Man muss trotzdem noch wirklich einfach selber seinen Körper beobachten.
Man muss unbedingt seinen Körper beobachten und man sollte die Regeln kennen. Und ich habe eine Ausbildung gemacht in natürlicher Empfängnisregelung. Und da lernt man eben ganz genau, was für Regeln gibt es, worauf muss man achten, ab wann ist man wirklich in der zweiten Zyklushälfte hundertprozentig nicht mehr fruchtbar. Und das gebe ich zum Beispiel auch weiter in meinen Einzelsessions. Also das ist mir auch ganz wichtig, weil es gibt dann was, wo man sich ein bisschen anliest und es gibt auch schon verschiedene Methoden. Und man muss einfach schauen, ob das für einen etwas ist oder nicht. Man kann es immer auch kombinieren mit anderen Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel dem Kondom.
Ja.
Aber ich finde es eine super Methode, um den eigenen Zyklus kennenzulernen. Man kann es auch machen, wenn man Single ist.
Finde ich auch, ja.
Einfach, damit man mal weiß, wie funktioniert man selber so, ja.
Ja, also ich bin Single und ich mache es selber einfach eben. Das ist wirklich nur für mich tatsächlich selber, um zu wissen, hey, okay, da bin ich gerade in der Phase, da bin ich in der Phase. Genau. Und ja.
Man lernt sich selber sehr gut kennen.
Genau. Was auch noch wahrscheinlich ein großes Thema ist, oder beziehungsweise einfach so ein Mythos, dass die Tage immer wehtun müssen, dass man Krämpfe eben haben muss, so wie es bei dir früher war und du das eben als völlig normal angesehen hast. Ja. Man kann da aber durch eben Tees, Ernährung eigentlich einiges machen, abgesehen von jetzt, dass ich jedes Mal eine Schmerztablette nehme. Ja. Was kann man da deiner Meinung nach noch irgendwie machen? Hättest du da irgendwelche Tipps?
Also ich habe selber sehr lange mit dem Thema zu tun gehabt und wirklich viel ausprobiert, auch von Massagen und verschiedensten pflanzlichen Mitteln und hin und her. Und ich kann sagen, es ist tatsächlich so, dass man die Schmerzen auch wieder wegbekommen kann. Und es ist nicht natürlich, dass wir Schmerzen haben. Es ist kein Zeichen von, es ist alles normal, sondern es ist ein Zeichen von, dein Körper möchte Aufmerksamkeit haben. Und es
das ist so pervers, wie normalisiert wir das haben, oder? Dass das wehtun muss. Weil eben will der Körper eigentlich sagen, da ist irgendwas nicht im Gleichgewicht 100%.
Genau.
Ne?
Genau. Und naja, wir müssen halt unterscheiden zwischen dem Wort normal und dem Wort gesund.
Ja, ja.
Normal ist es wahrscheinlich schon, weil es so wahnsinnig viele Frauen haben.
Ja.
Aber es ist, sollte nicht sein.
Ja,
es ist nicht das Ziel. Und auf meinem Weg war es so, ich habe dann zuerst mal eben mit Mönchspfeffer begonnen, habe den dann wieder abgesetzt und habe dann viel mit Tees gearbeitet, also auch speziell in der ersten Zyklushälfte Tees trinken und in der zweiten Zyklushälfte andere Tees. Zum Beispiel Frauenmantel hat mir auch sehr gut geholfen. Aber die Tees sind halt nicht so wie eine Tablette,
sondern da muss man
schauen. Früh beginnen damit und da muss man ein, zwei Tassen am Tag trinken.
Ja.
Und es ist nicht so wie, jetzt habe ich die Regel, jetzt habe ich wieder Schmerzen, dann trinke ich schnell zwei Tassen Tee. Das funktioniert nicht so.
Das muss man einbauen halt in sein tägliches Leben, so über die verschiedenen Phasen. Ne?
Und deswegen denke ich mir, ist es wichtig zu wissen, den Zyklus als ein Ganzes zu sehen und nicht nur so linear, blöde Regel, linear, blöde Regel so ungefähr und während der Regel fällt mir wieder ein Mist, ich hätte was machen sollen, sondern die Regel ist immer so ein bisschen wie so die Rechnung am Ende des Monats, wie du mit dir selbst umgegangen bist.
Ah, das ist schön. Ja.
Und also du kannst sehr viel machen im Vorhinein schon und dich vorbereiten. Und du weißt, ich kriege jetzt dann bald meine Tage, deswegen fange ich an, die Tees zu trinken, um zu schauen, dass ich keine Krämpfe habe. Magnesium macht wirklich sehr viel, Magnesium-Einnahme bei uns Frauen. Vor allem, weil wir über die Ernährung viel zu wenig zu uns nehmen, oft davon. Dann habe ich eine großartige Erfahrung damit gemacht, Milchprodukte wegzulassen. Das heißt, also prinzipiell ist es so, dass wenn wir Milchprodukte essen, dass wir auch meistens mehr Krämpfe haben und mehr Bauchschmerzen haben. Und wenn das jetzt irgendwie nicht wirklich vorstellbar ist, dann zumindest so ungefähr eine Woche vor der Regel, dass man sagt, okay, und jetzt keine Milchprodukte.
Das ist ja auch was in den Milchprodukten oder beziehungsweise allgemein Fleisch sind halt einfach auch nochmal zusätzlich ganz viele Hormone meist von den Tieren.
Ja, natürlich, Wachstumshormone auch und so Dinge. Und
das darf man halt nicht vergessen am Ende des Tages.
Milch,
also du haust dir da im Endeffekt nochmal auf deine Ladung Hormone, nochmal eine Ladung fremder Hormone da im Prinzip rein. Ne?
Ja.
Ja.
Und das muss man einfach wissen
und
das muss man dann selber entscheiden. Und was, finde ich, auch ein sehr, sehr tolles Mittel ist Ingwer. Und zwar verwende ich das so, dass ich ungefähr eine halbe Knolle oder so aufschneide in Scheiben und dann heißes Wasser drüber gieße und das dann stehen lasse über Nacht. und dann am Tag, also während der Menstruation, wirklich auch täglich davon trinke. Also das hilft auch sehr bei Krämpfen und bei Endometriose und so Dingen. Ja.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch viele andere Dinge, die wichtig sind, auch so Nahrungsergänzungsmittelgeschichten. Und dass man auf sich schaut und dass man sich nicht verausgabt und dass man sich eben warm hält und so, dass man auf sich hört. Das sind so die Tricks. Und ich habe das Gefühl gehabt, je mehr ich mich mit meinem Zyklus auseinandergesetzt habe und je achtsamer ich wurde, desto weniger wurden die Schmerzen. Und inzwischen bin ich schmerzfrei. Und
voll
schön. Voll. Und für mich so, also die Tees und die Ernährungsumstellung, das hat alles schon sehr viel gemacht. Und das, was dann wirklich entscheidend war, was bei mir so wirklich der Auslöser war, wo es dann die Zyklen noch endlich kürzer wurden und der Blutfluss anders und so, sind dann wirklich die vaginalen Dampfbäder gewesen. Also das ist wirklich so ein Selbst, also so ein Selbstfürsorgeritual, das ich einfach mache für mich. Und
wie oft machst du das?
Ich mache es relativ häufig, weil ich ja einen relativ langen Zyklus habe, aber das kommt immer ganz darauf an, auf die Frauen. Also jemand, der einen Zyklus hat, der 27 Tage oder kürzer ist, die macht das vielleicht einmal im Monat, je nachdem. Also ich mache da eben eine genaue Analyse und schaue mir dann an, was braucht die jeweilige Frau.
Ja.
Eine Frau, die seit 2 Jahren keine Menstruation mehr gehabt hat, bei der muss ich es viel öfter machen.
Ja.
Ja, einfach um das wieder in die Gänge zu bringen, so ein bisschen, um die Gebärmutter zu unterstützen und Wärme hinzubringen, Zirkulation hinzubringen. Da geht es ganz viel um Aufmerksamkeit und um Durchblutung im Endeffekt auch. Ja.
Auch die Kraft der Kräuter halt einfach,
ja, was natürlich
auch zu vergessen ist mittlerweile ein bisschen. Genau. Aber ja. Okay, sehr spannend. Du machst auch gerade noch die Ausbildung zur Doula.
Ja.
Vielleicht wollen wir das noch kurz anschneiden.
Ja.
Wieso sollte man sich, sage ich mal, weil man hat ja eh schon Hebamme, Frauenärztin oder Frauenarzt. Was macht eine Doula konkret noch, wenn wir jetzt beim Thema Schwangerschaft und Geburt so sind?
Ja. Also Schwangerschaft und Geburt ist ja eine wahnsinnige Initiation für eine Frau. Und es wird ja nicht nur die Mama, das Baby geboren, sondern auch die Mama während der Geburt. Ja. Und eine Doula ist eine Geburtsbegleiterin, die aber nicht medizinisch ausgebildet ist, sondern die wirklich einen emotionalen, einen seelischen Support für die Frau darstellen soll, die sich wirklich um alles rundherum kümmert sozusagen. Die schaut, dass der Frau gut geht und dass sie entspannt ist und dass sie sich auf das konzentrieren kann, auf das sie sich konzentrieren soll. Und zwar, dass sie dieses Kind kriegt und dass sie einfach gut mit ihrer Intuition verbunden sein kann. Und eine Doula ist einfach auch, es kommt von dienen. Und da geht es einfach darum, dass man wirklich diese junge Mama dann unterstützt. Einerseits in der Schwangerschaft, in der Vorbereitung und dann auch während der Geburt und dann auch im Wochenbett. Und viele Frauen glauben halt eben, es reicht die Hebamme.
Ja.
Und die haben eher einen Partner dabei oder eine Partnerin. Aber das Ding ist, erstens mal, also vor allem im Krankenhaus, die Hebammen schauen halt sporadisch immer wieder mal rein und schauen, ja, jetzt geht's schon weiter und wie ist es und so. Und die Doula hat einfach die Zeit, die ganze Zeit da zu sein und zu schauen, hat sich was verändert. Und manche Frauen sind auch alleine, wenn sie gebären. Und es ist sehr schön, wenn man dann einen Support hat und jemanden, der einfach für einen da ist und mit einem da ist. Und auch der Partner, der ist ja auch total überfordert mit der Situation vielleicht und für den ist es auch super neu. Und die Doula ist einfach jemand, die eine Erfahrung dann schon hat in dem Bereich und die dann auch Fragen beantworten kann. Und viele Doulas haben dann auch noch zusätzliche Ausbildungen, Stillberatung oder Mama-Baby-Yoga oder und, also Massage, lauter so Dinge. Also ich persönlich habe eben Mama-Baby-Yoga und Schwangeren-Yoga und mit meinem ganzen Frauenwissen und,
Bist du da wahrscheinlich schon eine große Unterstützung, würde ich
wahrscheinlich. Also ich hoffe es. Ich bin gerade noch in Ausbildung, aber bin schon sehr gespannt, wie das dann wird. Und die vaginalen Dampfbäder zum Beispiel, die werden ja bei uns auch in der Geburtsvorbereitung verwendet. Da gibt es ein Heublumendampfbad dann, das empfehlen die Hebammen oft ab der 36. Schwangerschaftswoche, um den Muttermund zu weiten, zu öffnen, weich zu machen, damit die Geburt eben gut vonstatten gehen kann. Und das ist sowas, wo ich einfach gern mit den Frauen noch arbeiten möchte und dann auch im Wochenbett die Begleitung. Und ja, das ist, also ich finde, dass jede Frau, die sich das irgendwie leisten kann, weil es leider nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, aber sich das unbedingt leisten sollte, weil es ist so viel entspannter und das Wochenbett ist eine sehr, sehr wichtige Zeit, in der man wirklich viel ruhen sollte und auf sich schauen sollte. Und viele Mamas sind halt dann sehr überfordert, dass sie nach der Geburt so und so schon wieder ausschauen sollen und das schon wieder leisten sollen und den Haushalt schmeißen. Und Du bist aber, hast einen enormen Schlafmangel, bist am Heilen, ja, sei es wegen der vaginalen Geburt oder wegen einem Kaiserschnitt. Mhm. Dann ist der Partner vielleicht irgendwie nur eine Woche daheim oder so und dann soll man schon wieder Haushalt führen. Also die Doula ist wirklich so dieser Support und haltet auch mal das Baby, wenn man duschen will, einfach nur. Ja. Was auch wichtig ist.
Ja, das glaube ich, ja. Okay, das ist sehr spannend. Wie steht denn vielleicht dein Freund zu dem ganzen Thema, was du da so im Frauenwissen hast? Bindest du den auch in deinen Zyklus irgendwie ein oder wie geht dir da so mit dem ganzen Thema um?
Ja, also ich meine, ich rede natürlich sehr viel über Zyklus und Menstruation.
Er kennt sich aus, ja.
Ja, er kriegt es irgendwie immer wieder mit und für uns ist das halt ganz normal.
Ja.
Aber ich finde es immer sehr schön, wenn man möchte, den Partner mit einzubinden mehr. Ich finde es sehr wichtig, dass die Männer viel lernen drüber, dass sie wissen, was gibt es für Hygieneartikel, wie fühlt sich die Menstruation an, was brauche ich für Unterstützung und auch wo bin ich in meinem Zyklus. Und da kann ich zum Beispiel empfehlen, wenn man möchte, dass man sich den Zyklus als Tortendiagramm aufzeichnet mit den Zyklustagen und an den Kühlschrank hängt und einen Magneten nimmt und immer weiter schiebt. Dann weiß der Mann oder die Familie oder die Kinder, wissen dann einfach, wo ist
wo
die
du
Frau im
stehst.
Zyklus.
Ja. Okay.
Oder wenn man natürlich verhütet, dann ist das finde ich, auch sehr wichtig, dass der Mann da total involviert ist und auch weiß, was Sache ist.
Ja.
Ja, dass das generell, ich finde einfach, das ist in einer Beziehung.
Es sollte
wichtig,
mehr normalisiert einfach das, werden, ja, genau, absolut. Ja. Können doch immer zwei zum Tango.
Ja.
Ja.
Ich habe mal einen Zyklus-Workshop für Männer gegeben und das möchte ich eigentlich gerne weiterhin machen, weil das ist super spannend, den Männern mal die weibliche Biologie zu erklären.
Haben dann da die Frauen ihre Männer hingeschickt oder?
Nein, es waren eigentlich Männer, die
eigene Initiative
wissen wollten, genau, und wissen wollten, wie die Frauen funktionieren. Und ich habe das Gefühl, viele Männer sind auch so ein bisschen ausgeliefert dem dann, wenn die Frau so impulsiv am einen Tag sagt, sie ist eine und am anderen das andere. Und wenn die Frau ihren Zyklus versteht, dann macht das für sie mehr Sinn und der Mann aber dann versteht es dann auch. Ja? Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, ich brauche nicht während der Menstruation einkaufen gehen, weil ich finde mich hässlich in allem, was ich anprobiere. Und ich werde, keine Ahnung, ich will lieber Liebesfilm schauen und auf der Couch sitzen und mein Freund weiß einfach, er ist willkommen, wenn er mir Schokolade mitbringt und wenn er mir eine Wärmflasche macht, so ungefähr. Ja? Und dann nicht zu erwarten, ich will jetzt eine Party machen mit 40 Leuten und das muss bei uns daheim sein.
Ja.
Also man kann einfach auch viel mehr planen und
es
macht es viel einfacher, finde ich, wenn beide Bescheid wissen.
Ja, dann sage ich danke.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ja, danke dir fürs Kommen quasi und uns fürs Aufklären auch vor allem.
Ja, gerne.
Super spannend alles. Danke.
Danke dir.